Die Norm ist dafür da, um ja das Leben zu schützen. Also es sollen keine Behinderungen entstehen. Das Kind darf nicht sterben. Und lieber lernt ein Kind auf dem Spielplatz, ich falle da auch mal runter und ich tue mir da auch mal weh, als dass es nachher auf der Straße irgendwie anfängt, am Zaun zu balancieren und da dann auf die Klappe fällt und vielleicht vor ein Auto fliegt. Dass man den Kindern so einen geschützten Rahmen gibt, um ihre Grenzen zu testen. Also es geht nicht darum, dass das Kind gar nicht hoch darf, sondern es geht darum, den Eltern die Chance zu bieten, das Kind abzufangen oder sich dahinter zu stellen und zu gucken, wie weit kann mein Kind das alles. Aber nicht das Kind zu nehmen und zu sagen, ich schmeiß dich mal da hoch, du machst das schon.
Die Frau, die ihr gerade gehört habt, das ist Katrin Bartel. Katrin Bartel ist qualifizierte Spielplatzprüferin und bildet selbst in dem Bereich aus. Als Expertin für Spielplatzsicherheit ist sie genau die Richtige, die mir mehr darüber erzählen kann, was die Spielplatznorm ist und inwieweit diese Norm die Spielplätze sicherer macht oder auch manchmal nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Spielplatzzeit, dem Podcast von spielplatztreff.de. Mit Fragen und Themen rund um den Spielplatz. Mein Name ist Bettina Schilling und am besten legen wir gleich los. Herzlich willkommen, Frau Bartel. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Ja, erzählen Sie mal, was genau machen Sie auf dem Spielplatz? Wie müssen wir uns Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
Ja, was mache ich auf Spielplätzen? Die Prüfungen im Großen und Ganzen. Also im Normalfall mache ich die operative, also vierteljährliche Prüfung, die Jahreshauptprüfung und Erstabnahmen nach dem Aufbau. Und ansonsten Schulungen noch für die Menschen, die Interesse daran haben, sowohl für die einzelnen Prüfungsgeschichten als auch den qualifizierten Spielplatzprüfer.
Mhm. Und Sie kommen ja viel auf dem Spielplatz rum. Was würden Sie sagen, wie sicher sind Deutschlands Spielplätze?
Also ich finde, dass sie ziemlich sicher sind. Es gibt natürlich immer mal eine Ausnahme, wo man sagt, oh, da haben die ein bisschen Bedarf, ein bisschen vernachlässigt vielleicht. Aber im Großen und Ganzen sind unsere Spielplätze, glaube ich, sehr gut.
Mhm. Würden Sie sagen, das liegt daran, weil die Spielplätze nach Norm gebaut sind?
Ja, auf jeden Fall. Und weil auch so doll immer darauf geachtet wird, dass die Norm wirklich umgesetzt wird.
Mhm. Seit wann gibt es die Norm und was ist in der Norm geregelt?
Also diese Norm, die DIN EN 1176, gibt es seit 1998, die erste. Und davor gab es aber schon einen Vorläufer, schon Anfang der 70er oder Mitte der 70er Jahre wurde die eingeführt. Das war eine deutsche Norm, die DIN 7926. Und die hat man damals angefangen, die war nur 8 Seiten dick. Und hat man damals begonnen, weil man eben Unfälle hatte und gesagt hat, wir möchten gern ein bisschen die Sicherheit für die Kinder erhöhen. Man darf eben nicht mehr alles so bauen, wie man denkt. Und ja, 20, 25 Jahre lang gab es diese 8-seitige Norm in etwa. Und die hat schon einen großen, großen Teil rausgenommen an Unfallrisiken.
Aber heute ist die mindestens 10-mal so dick, oder?
Ja, die heutige Norm hat der Teil 1 schon über 100 Seiten.
Ja.
Wir haben insgesamt mehrere Teile.
Genau, die Rede ist ja immer von der Spielplatznorm, aber soweit ich weiß, sind das eigentlich verschiedene Normen, die auch mit unterschiedlichen Ziffern gekennzeichnet sind. Können Sie noch mal erklären, welche Normen gibt es und was darin geregelt ist?
Also es gibt erstmal verschiedene Normen für verschiedene Bereiche. Also einmal gibt es die DIN 18034, die ist für das Umfeld und für die Planung von Spielplätzen wichtig. Also wenn ich einen Spielplatz plane, wie hat der Spielplatz grundsätzlich auszusehen? Und dann gibt's noch die DIN 1176, das ist erstmal so dieser Oberbegriff. Das ist die für die Spielgeräte ist, also wo drin steht, wie ein Spielgerät gebaut sein muss und auch wie es geprüft werden muss. Die ist unterteilt in verschiedene einzelne Teile. Also es gibt die 1176 Teil 1, da geht's um allgemeine Festsetzungen, also was ist eine Fingerfangstelle, was ist eine Kordelfangstelle, dass alle Geräte ab einer bestimmten Höhe eine Brüstung oder ein Geländer brauchen. Da steht auch drin, welcher Fallschutz bis zu wie vielen Metern benutzt werden darf und so weiter. Das gilt für alle Geräte, die müssen immer alle nach der 1176.1 gebaut werden. Und dann gibt's noch die nachfolgenden Teile, also Teil 2, Teil 3, Teil 4 und so für Schaukeln, für Wippen und so weiter, die dann spezifischer sind. Also eine Schaukel ist zum Beispiel in der 1176 Teil 2 nochmal spezialisiert. Da gibt es für die Schaukeln bestimmte Abstände, die man einhalten muss zwischen den Schaukelsitzen. zwischen dem Geländer und dem Schaukelsitz. Oder auch, wie groß muss der Fallraum sein, also wenn das Kind nach vorne oder hinten abspringen könnte. Das heißt aber, eine Schaukel muss trotzdem auch dem Teil 1 mit entsprechen. Also es ist nicht alles immer in den spezifischen Teilen drin, sondern nur noch mal Teile, die an einem bestimmten Gerät spezieller betrachtet werden müssen. Mhm. Und dann gibt's noch die DIN EN 1177. Und in der 1177 geht's dann um die Spielplatzböden, wie da die Dämpfung sein muss, wenn man da künstlichen Boden macht und so weiter. Mhm.
Und Sie sind ja, haben Sie mir erzählt, qualifizierte Spielplatzprüferin nach DIN 79161. Das ist ja noch eine Zahl, ist also wieder eine andere Spielplatznorm.
Genau, die befasst sich damit, wie jemand, der die Jahreshauptprüfung oder auch Erstabnahmen machen möchte, wie derjenige qualifiziert werden kann. Also theoretisch darf jeder Spielplätze prüfen, wenn er sich mit der Norm auseinandergesetzt hat. Und dann gab es einen Punkt, wo man gesagt hat, naja, aber man weiß ja nicht, was für eine Qualifikation derjenige wirklich hat. Da gibt es ja ein weites Feld von Prüfern. Der eine weiß gar nichts, der andere weiß ganz viel. Und damit man so einen Mindeststandard festlegen konnte, hat man damals gesagt, wir brauchen irgendwas, damit die Betreiber was an die Hand kriegen können. Und daraufhin ist dieser qualifizierte Spielplatzprüfer entstanden. Und da steht eben drin, wie die Ausbildung auszusehen hat, wie die Rezertifizierung gemacht werden muss und in welchen Intervallen die gemacht werden muss, damit einfach gewährleistet ist, dass diese Spielplatzprüfer ein bestimmtes Wissensniveau haben.
Wie lange dauert so eine Ausbildung?
Das Seminar selber geht eine Woche und ist ein intensives Training, also 4 Tage wirklich intensiv die Norm von A bis Z auseinandernehmen und am 5. Tag dann die Prüfung. Und man muss aber als Voraussetzung mindestens 3 Jahre Berufserfahrung mit Spielplätzen haben. Zum Beispiel mal eine Weiterbildung gemacht hat für die vierteljährliche Prüfung. Also wenn ich die vierteljährlichen Prüfungen schon 3 Jahre gemacht habe, dann habe ich mich ja mit den Spielgeräten an sich und mit der Norm schon mal ein bisschen beschäftigt. Und das ist eine wichtige Voraussetzung. Jemand, der noch nie was mit Spielplätzen zu tun gehabt hat und soll sich dann die Norm innerhalb von einer Woche reinpfeifen, das wird schwierig. Mhm.
Was würden Sie sagen, was ist das Wichtigste, was die Norm leisten soll?
Die Norm ist dafür da, um das Leben zu schützen. Also es sollen keine Behinderungen entstehen. Das Kind darf nicht sterben. Aber es steht auch in der Einleitung ganz klar drin, auch mal ein Beinbruch oder mal ein Armbruch ist durchaus okay. Der Spielplatz ist dafür da, Gefahren auch zu erlernen. Mhm. Und lieber lernt ein Kind auf dem Spielplatz, ich falle da auch mal runter und ich tue mir da auch mal weh, als dass es nachher auf der Straße irgendwie anfängt, am Zaun zu balancieren und da dann auf die Klappe fällt und vielleicht vor ein Auto fliegt. Dass man den Kindern so einen geschützten Rahmen gibt, um ihre Grenzen zu testen. Und dafür muss aber eine gewisse Gefahr auch da sein, weil sonst das Spielen überhaupt keinen Spaß macht. Hm. Wenn man den Kindern nur irgendwie ungefährliche Sachen hinstellt, dann spielen die da 5 Minuten mit und dann wenden sie sich was anderem zu. Aber wenn sie die Fantasie entwickeln können und sich selber austesten können, ihre Grenzen kennenlernen können, ist es immer spannender. Mhm.
Was würden Sie sagen? Wie groß ist da die Gefahr, dass die Spielplatznorm dazu beiträgt, dass Spielplätze langweilig werden, weil sie zu sicher sind?
Ja, die Gefahr ist da. Das ist das, wo das Normungsgremium versucht, den Mittelweg zu finden und zu sagen, wir brauchen Maße, um die Sicherheit zu gewähren. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht alles zu sehr vermaßen, weil wir dann gar keinen Spielwert mehr haben.
Hm. Sie sagten ja am Anfang, die erste Norm hat 8 Seiten umfasst. Mittlerweile sind wir schon bei Teil 1 über 100 Seiten. Ich habe da auch mal als Laien reingeschaut und mir sind unglaublich viele Zahlen aufgefallen. Das ist fast so ein mathematisches Werk mit hier Zentimeter Fallhöhen, da Neigungswinkel, da die Sprossenabstände und so weiter. Das ist wahnsinnig klein, klein. Ist das in dieser Ausprägung tatsächlich sinnvoll? Was meinen Sie?
Ah, ich sehe das so ein bisschen zweischneidig. Gewisse Maße sind auf jeden Fall sinnvoll. Also eine Kordelfangstelle zu prüfen, ist meiner Meinung nach eine Pflicht, die wir haben, weil damit einfach tödliche Unfälle passiert sind in der Vergangenheit.
Was ist eine Kordelfangstelle?
Also eine Kordelfangstelle ist, wo sich die Kordel, also das Band, was an der Jacke fest ist, zum Beispiel bei Kapuzen hat man das öfter gehabt zum Zusammenziehen oder auch bei so Hoodies. Mhm. Und gerade das, was so im Halsbereich ist, da haben sich dann mal die Kordeln zwischen der Rutsche und einem Geländer, was da sein kann, oder einer Brüstung, eingeklemmt. Und dann hing die Jacke oben fest mit der Kordel und das Kind ist gerutscht. Und das Problem ist, wenn man einmal das Rutschen anfängt, man kann es nicht mehr selbstständig stoppen. Man hat so eine Zwangsbewegung da drin. Und dadurch konnten sich die Kinder nicht befreien und sind jämmerlich daran erstickt.
Das gab es wirklich, ja?
Das gab es wirklich, ja. Da gab es mehrere tödliche Unfälle mit.
Von welchen Jahren sprechen wir da?
Was hatten wir? 80er, 90er Jahre.
Okay.
Ja, es war schon sehr massiv. Also es waren jetzt nicht hunderte von Unfällen, aber manchmal reichen auch zwei oder drei, ne, die man nicht so haben möchte.
Ja klar, jeder Einzelne ist zu viel in dem Bereich, ne?
Genau, und seitdem gibt's eben auch diese Änderung in der Norm, dass Kordelfangstellen eben nicht mehr vorhanden sein müssen. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, weil wir da wirklich drüber reden, dass das Kind das Leben verlieren kann.
Mhm.
Es gibt aber auch Maße, wo ich sage, oder Vorschriften in der Norm, wo man so ein bisschen sagen kann, ja, das ist schön, dass das da drin steht. Das ist mit Sicherheit auch sinnvoll. Aber wenn da jetzt 2 Millimeter mal nicht so sind, dann ist das nicht gleich der Beinbruch. Zum Beispiel bei den Untergründen. Also man macht die Werte immer so, dass man sagt, das ist zu 100% sicher und wir haben noch einen Puffer oben drüber. Mhm. Also selbst wenn ich jetzt sage, Rasen bis 1,50 Meter, dann wird bei 1,55 Meter auch nicht gleich das Genick brechen. Dann wird der blaue Fleck vielleicht ein bisschen doller, aber es ist nicht gleich der Genickbruch da.
Mhm.
Und insofern ist es so, dass ich sage, also wenn ich jetzt ein Klettergerät aufgebaut habe und da ist Rasen drunter und es hat dann eine freie Fallhöhe von 1,52 Meter, dann werde ich nicht hingehen und sagen, ihr müsst jetzt den Untergrund irgendwie ändern. Nach Norm ist es natürlich ein Mangel, weil das Maß so nicht eingehalten ist.
Mhm.
Aber von der Einschätzung und von dem Risiko her, was wir da haben, ist es für mich kein großes Risiko wegen 2 Zentimeter mehr oder weniger.
Braucht nicht ein Prüfer oder eine Prüferin auch wahnsinnig viel Erfahrung, um diesen Spagat so hinzukriegen, sich zu lösen von den Zahlen, aber auch ja gleichzeitig zu sehen, wofür mache ich das hier eigentlich alles?
Ja, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Je mehr Erfahrung man hat, umso eher kann man einschätzen, ist diese Zahl, die hier nicht eingehalten wird, wirklich das Maß der Dinge, ganz wichtig, wie bei der Kordelfangstelle. Oder ist es eben wie bei dem Rasen so, dass man sagen kann, da kommen die 2 Zentimeter, das wird kein Leben kosten.
Hm.
Also da muss man schon eine gewisse Berufserfahrung haben oder Lebenserfahrung. Und das ist gerade am Anfang von der Ausbildung, also wenn jemand gerade ganz neu die Ausbildung gemacht hat, dann hält er sich meistens sehr stark an diese Zahlen. Und jemand, der eben die Berufserfahrung schon mehr hat, der traut sich auch mehr, selber eine Gefahreneinschätzung zu machen. Die Norm fordert aber auch Gefahreneinschätzungen. Die sagt also, wir geben zwar Werte vor, aber an bestimmten Bereichen gibt's eben entweder keine Maße, die vorgegeben sind, oder selbst wenn die Maße angegeben sind, muss man trotzdem nochmal gucken, passt das hier überhaupt, ist das hier relevant oder bin ich hier in einem anderen Bereich?
Haben Sie da ein Beispiel?
Ja, die Norm gilt zum Beispiel gar nicht bei Abenteuerspielplätzen. Ein Abenteuerspielplatz ist in der Norm so definiert, dass er ein Bereich ist, der abgesperrt ist, also wo die Kinder nur in Begleitung draufkommen und Personal vorhanden ist. Da hat man die Norm rausgenommen, weil man gesagt hat, oft wird auf diesen Spielplätzen selber mit den Kindern an Geräten was gebaut oder selber Geräte erstellt. Das wird aber auch experimentell mit den Kindern erarbeitet. Ich mache mal eine Stufe extra breit oder extra klein, extra nah zusammen. Wie kann so eine Leiter ungefähr aussehen? Wo komme ich bequem hoch oder wo muss ich mich anstrengen? Genau das sollen die Kinder da erproben.
Ja.
Und da kann es schon mal vorkommen, dass dann da eben Stellen entstehen, die nach der Norm eigentlich nicht zulässig sind. Aber gerade auf den Spielbereichen passiert eigentlich am wenigsten an Unfällen, weil die Kinder selber mitgebaut haben, weil sie wissen, dass diese Geräte eben ja nach ihrer Fantasie gebaut wurden und nicht nach einer Norm, also schon ein gewisses Sicherheitsrisiko drin haben. Und auch wenn da mal ein Nagel vorsteht, sie wissen genau, wo der Nagel ist, weil sie den selber reingeschlagen haben. Und sie gehen da mit einer anderen Aufmerksamkeit dran.
Mhm.
Wenn die gleichen Kinder auf den Spielplatz gehen, der 3 Meter weiter ist und der ist schon fertig gebaut, da flitzen sie einfach hoch, ohne zu gucken. Sie haben das im Unterbewusstsein so drin. Aha, der Spielplatz wurde fertig für uns aufgestellt, der muss einfach sicher sein.
Ja.
Und bei den anderen Sachen ist es, das habe ich selber gebaut und da muss ich erstmal vorsichtig testen, habe ich das denn richtig gebaut?
Ja, ist das auch bei uns Eltern so, dass wir immer davon ausgehen, ach, der Spielplatz ist sicher, hier kann meinem Kind nichts passieren und dadurch so ein bisschen leichtsinnig auch werden oder weniger aufmerksam?
Ja, teilweise auch. Der Anspruch an die Spielplatzsicherheit ist sehr, sehr hoch bei uns. Also so ein Spielplatz muss eigentlich zu 100% sicher sein, weil jeder sein Kind auf dem Spielplatz einfach losschickt und sagt, mach mal. Oder auch mit den kleinen Kindern auf den Spielplatz geht, das Kind auf dem Spielplatz, nett gesagt, einfach hinstellt, sich auf die Bank setzt und sagt, so Kind, spiel mal. Und damit ist die Erwartung einfach hoch, dass dieser Spielplatz sicher ist.
Trotz der hohen Sicherheitsstandards und der damit einhergehenden Erwartungen an die Sicherheit, einfach blind darauf vertrauen, sollten Eltern nicht. Viel besser ist es, sagt Katrin Bartel, sich den Spielplatz ganz genau anzuschauen, bevor gespielt wird.
Ich empfehle grundsätzlich allen Eltern immer zu gucken, wie sieht dieser Spielplatz aus? Gehen Sie selber rüber, machen Sie selber eine kurze Sichtprüfung. Gibt es irgendwelche großen Scherben? Gibt es irgendwelche Geräteteile, die kaputt gebrochen sind, was man so auf den ersten Blick sieht? Oder wenn Sie sehen, da oben turnen schon irgendwie 3-4 große Kinder rum und das Geländer wackelt oder es hat sich eine Schraube gelöst von dem Geländer, das bricht da gleich ab, dann reagieren Sie entsprechend. Gehen Sie hin, sagen Sie den Kindern, hey, seid mal vorsichtig, da oben, das wackelt schon, und informieren Sie in dem Moment möglichst die Gemeinde oder den Betreiber. Da sollte immer ein Spielplatzschild dabei sein, wo eine Kontaktmöglichkeit genannt ist. Ich selber bin jemand, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, gehe ich auch auf die Geräte mit hoch. Also gerade als sie kleiner waren, war mir das sehr wichtig, immer selber mal hochzuklettern auf die Plattform und mit denen da oben ein bisschen rumzutoben und dabei einfach mal die Hand aufs Geländer zu legen, weil ich da schon gemerkt habe, wenn es wackelig wurde. Das ist für mich wirklich sehr bedenklich. Dann nehme ich die Kinder im Zweifelsfall runter und sage dann eben, tut mir leid, Kinders, hier heute nicht. Lasst uns gucken, ob wir was anderes machen können, ob ihr euch irgendwo anders austoben könnt oder im Zweifelsfall zu einem anderen Spielplatz gehen. Aber melden Sie das Ganze, dass Sie Bedenken haben, weil nur so fällt es den Betreibern auch auf. Die eigenen Leute haben manchmal mit der Zeit leider Scheuklappen auf. Das ist die normale Betriebsblindheit, die man irgendwann entwickelt. Wenn ich immer dieselben 25 Spielplätze prüfe, 5-mal im Jahr, dann kenne ich die Geräte und dann fällt mir vielleicht auch mal der ein oder andere Mangel nicht so auf. Immer gerne weitergeben, weil sie einfach noch mal einen äußeren Blick haben. Und wenn es nur ihr Gefühl ist, dass das Gerät unsicher ist, dann wird es in der Gemeinde aber mal registriert. Und wenn das 2 oder 3 Eltern machen, dann kommt vielleicht auch eher der Punkt, wo die Gemeinde sagt, oh, jetzt haben wir mal von dem und mal von dem gehört. Lasst uns das Gerät noch mal genauer prüfen. Und vielleicht ist das Gerät vor einem halben Jahr mit der Hauptuntersuchung geprüft worden. Und jetzt ist irgendwas passiert. Dann kann man eben die Jahreshauptinspektion mal vorziehen und sagen, das machen wir jetzt mal extra, aufgrund von Hinweisen.
Wir Eltern können also mit dafür sorgen, Spielplätze sicherer zu machen, indem wir Dinge, die uns auffallen, wie Scherben, kaputte Geräte oder andere sichtbare Gefahren, viel öfter direkt melden. Schaut aufs Spielplatzschild, da gibt's einen Kontakt und da könnt ihr direkt mit eurem Handy vom Spielplatz aus aktiv werden. Und Katrin Bartel hat noch etwas, was sie Eltern ans Herz legt. Denn viel zu häufig beobachtet sie auf Spielplätzen, dass Eltern ihre kleinen Kinder auf hohe Klettergeräte heben, wodurch auch der sicherste Spielplatz plötzlich brandgefährlich wird.
Und was ich auch finde, was problematisch teilweise ist, wir haben Spielgeräte, die für bestimmte Altersstufen geplant wurden. Das bedeutet, das ist für Kinder gedacht, die über 3 Jahre alt sind. Man muss natürlich immer aufs Kind drauf achten. Manche sind weiter, manche sind noch nicht ganz so weit entwickelt. Aber man sagt so, mit 3 Jahren ungefähr sind die Kinder so weit, dass sie eben selbstständig bestimmte Sachen erklettern können und eine gewisse Gefahrensbewusstsein einfach haben. Das haben die Kleinen noch nicht so. Und wenn ich jetzt einen Spielplatz habe, der eigentlich für Größere geplant ist, und nehme aber mein kleines Kind, also ich mit 1,5, 2 Jahren, und setze das einfach auf so einen 2 Meter hohen Turm drauf, dann hat der keine Brüstung, sondern nur ein Geländer im Normalfall, weil es ja für die Großen gedacht ist und das da ausreicht. Dann steht es auf einmal da und wenn es blöd läuft, wird dem Kind vielleicht sogar richtig schwindelig und dann kommt es vielleicht ins Trudeln oder die Großen toben da rum, weil ist ja für die Großen gedacht, und stupsen das Kind aus Versehen im Spielalter einfach damit um und dann fliegt es vielleicht, weil es noch klein ist, unter diesem Geländer durch.
Ja.
Und dann hat man als Elternteil ganz schön zu tun, an der richtigen Stelle zu stehen und das Kind aufzufangen. Wenn man Glück hat, schafft man das. Wenn man Pech hat, und das ist der größte Teil, wo es leider so ist, dann knallt das Kind da runter und fliegt hin und tut sich natürlich auch weh. Und gerade bei den Kleinkindern ist ja der Schädel auch noch ein bisschen weicher. Dafür sind diese Geräte einfach so nicht gedacht. Es ist dafür gedacht, dass die Kinder da alleine hochklettern, dass ich vielleicht dahinter stehe und sage, komm, du schaffst das, trau dich ruhig, ich bin da. Aber dass ich dann auch 100% bei meinem Kind dabei bleibe. Wenn die selber eine Leiter hochklettern, dann haben die irgendwann einen Punkt, wo sie merken, oh, jetzt wird's mir doch ein bisschen hoch. Dann gehe ich wieder runter. Das entscheiden die Kleinen für sich selber eigentlich immer sehr, sehr gut. Und wenn mein Kind sagt, ich möchte die Leiter wieder runtergehen, ich traue mich das nicht, dann muss ich das auch zulassen und akzeptieren. Also ich darf da nicht hingehen und sagen, ach, du bist aber ein Angsthase und traust dich ja gar nicht und damit versuchen, das Kind anzuspornen. Das ist das Falscheste, was wir machen können, weil das Kind hat gemerkt, es ist noch nicht so weit. Hier sind noch zu viele Gefahrenquellen für mich, das mache ich lieber nicht. Und dann dürfen wir nicht hingehen und sagen, ach, du machst es schon, mach mal. Und womöglich dann sich noch umdrehen, weil das Telefon gerade klingelt und man doch rangehen muss oder will. Und dann dreht man sich weg und in dem Moment ist der Unfall passiert.
Apropos Spielplatzunfall, habt ihr euch auch schon mal geärgert über diese unterste Sprosse an einem Klettergerät, die häufig viel zu hoch angebracht ist? Gerade die Kleinen haben wegen dieser hohen ersten Stufe oft Schwierigkeiten, allein aufs Klettergerät zu kommen. Doch wenn ihr bis hierhin zugehört habt, ahnt ihr vielleicht, das vermeintliche Ärgernis mit der zu hohen Sprosse hat einen guten Grund.
Also die Norm will nicht alle Kinder fernhalten von den großen Geräten. Es gibt sogenannte Einstiegshindernisse, also dass man eine Treppenstufe oder dass man eine Leitersprosse eine entsprechende Höhe hat, damit die Kinder nicht einfach hochrennen können. Wenn ich ein Gerät für kleine Kinder habe, habe ich manchmal auch eine Rampe dran, da können die in eins durchflitzen und sind auf dem Gerät. Das soll eben nicht passieren bei den großen Geräten. Da sollen die Kinder mindestens mit 3 Punkten sich immer festhalten, also 2 Hände, 1 Fuß oder 2 Füße, 1 Hand immer dran haben, wenn sie da hochklettern. Und das verlangsamt die Kinder. Also es geht nicht darum, dass das Kind gar nicht hoch darf, sondern es geht darum, den Eltern die Chance zu bieten, wenn das Kind wirklich noch zu klein ist, das Kind abzufangen. Oder wenn sie sagen, mein Kind ist groß genug, zumindest hinzugehen und sich dahinter zu stellen und zu gucken, wie weit kann mein Kind das alles? Und das Kind dann zu unterstützen. Aber nicht das Kind zu nehmen und zu sagen, ich schmeiß dich mal da hoch, du machst das schon. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern wirklich den Kindern die Möglichkeit zu bieten, ihre eigene Entwicklungsstufe zu testen und zu gucken, wie weit traue ich mich.
Wie der Name schon sagt, die Spielplatznorm ist eine Norm, also kein Gesetz. Aber wie verbindlich ist die Norm denn? Und für wen?
Alle Geräte müssen nach dieser Norm hergestellt werden, wenn sie öffentlich zugänglich sind. Das Ganze beruht auf einem Gesetz, dem Paragraphen 823 im Grundgesetz. Und da steht drin, wer etwas in den Verkehr bringt oder zur Verfügung stellt für Dritte, der muss auch dafür sorgen, dass es für alle Nutzer auch sicher ist. Und dabei muss es auch sicher sein für den, der das Gerät selber benutzt. Also wenn ich auf der Wippe drauf sitze, muss es für mich als wippende Person sicher sein und auch für den, der da drumherum steht. Also wenn jemand um die Wippe rumgeht, darf die Wippe nicht so weit ausschlagen, dass der dann irgendwie einen Meter daneben noch getroffen wird. Also ist dann auch da wieder für alle Beteiligten muss das Ganze sicher sein. Wenn es dann zu einem Unfall käme, dann würde erstmal das Gericht ankommen und sagen, was war denn überhaupt der Unfall? Ja, das Kind ist meinetwegen vom Klettergerät runtergefallen. Dann wird das Gericht sagen, gut, als erstes schicken wir mal jemanden raus, einen Gutachter, der Ahnung davon hat, der guckt sich mal bitte an, ob dieses Spielgerät überhaupt sicher war. Um zu beurteilen, ob das Gerät sicher ist oder nicht, wird dann vom Gericht erwartet, dass er das nach der Norm macht. Und dann guckt man sich nach der Norm an, wie ist dieses Gerät gebaut? Ist das nach Norm sicher gewesen? Und das Kind hat nur durch einen dummen Zufall oder durch Unkenntnis oder falsche Benutzung des Gerätes oder wie auch immer diesen Unfall gehabt? Oder war wirklich das Gerät nach Norm nicht richtig gebaut? Dann kommt es darauf an, war das nicht richtig gebaute vielleicht auch noch unfallursächlich oder nicht? Also es kann ja auch sein, das Kind ist gerutscht und hat sich unten beim Aufkommen irgendwie den Fuß verknackst. Dann heißt es ja nicht, weil der Abstand vom Geländer zu niedrig ist, dass das unbedingt die Unfallursache war. Das hat ja damit gar nichts zu tun. Also kann es auch mal sein, dass ein Gerät eine bestimmte Sache nicht erfüllt, aber trotzdem nicht zum Unfall geführt hat. Und das Gericht guckt aber immer danach, was war in der Norm, weil die haben wir. Die ist Stand der Technik. Und deswegen ist die Norm trotzdem gerichtlich gesehen verbindlich in vielen Bereichen, wo sie normativ erstmal vielleicht gar nicht so verbindlich wäre. Also ist meine Empfehlung immer lieber nach der Norm zu gehen, als hinterher den Ärger zu haben.
In der Spielplatznorm ist eben auch genau festgelegt, in welchen Prüfungsintervallen Spielplätze kontrolliert werden müssen, damit die Sicherheit gewahrt bleibt. Können Sie noch mal aufzählen, welche Prüfungen es gibt und welche Qualifikation da mitgebracht werden muss?
Ja, also die kleinste Prüfung ist die, in der Norm heißt es täglich bis wöchentliche Sichtprüfung. Wird ein bisschen unterschieden, je nachdem, wie stark der Spielplatz beansprucht ist. Wenn ich einen Spielplatz habe, wo 3 Kinder in der Woche hinkommen, dann reicht es wöchentlich. Habe ich aber einen Spielplatz, wo am Tag schon irgendwie 300 Kinder spielen, dann muss das eventuell täglich passieren. Oder es gibt auch Spielplätze, wo Vandalismus sehr hoch ist oder wo man weiß, da sitzen abends eben die Jugendlichen und trinken oder man findet da oft Spritzen. Dann sollte diese Begutachtung täglich stattfinden im Zweifelsfall. Diese Prüfung ist dafür da, wirklich grobe Mängel, Verunreinigungen und Ähnliches zu finden. Eigentlich kann das jeder Mensch machen, weil wenn Sie auf den Spielplatz gehen, sehen Sie im ersten Moment, aha, die Kette bei der Schaukel ist schon gerissen oder gebrochen, die Schaukel hängt runter. Oder der Querbalken von der Schaukel ist durchgebrochen, weil da ein Baum drauf geknallt ist, das sehen auch Sie. Zum einen wäre es schön, wenn Sie das dann auch melden, dass die Gemeinde weiß, oh, da ist wirklich was passiert. Und zum anderen dürfen sie das Gerät einfach nicht mehr benutzen. Da haben sie auch eine gewisse Pflicht, ihren Kindern gegenüber zu sagen, nein, von dem Gerät bleibst du bitte weg. Dann gibt es die im Volksmund vierteljährliche Prüfung. Das ist die operative Inspektion. Da geht es darum, zum einen zu gucken, ist das Gerät noch standsicher? Also da muss auch mal am Gerät gerückelt werden. Da werden die Kettenglieder bei den Schaukeln zum Beispiel auch mit angeguckt. Geht so ein bisschen um die Stabilität und die Standsicherheit der Geräte. Und dazu sollte man schon eine Einweisung gehabt haben, um zu wissen, bei welchem Gerät muss ich auf was achten. Ja, und diese vierteljährliche Prüfung heißt es zwar eigentlich, aber die soll im Abstand von entweder monatlich bis dreimonatlich durchgeführt werden. Auch da wieder je nach Beanspruchung des Spielplatzes.
Eine wichtige Spielplatzprüfung fehlt noch und das ist die jährliche Hauptuntersuchung oder auch Jahreshauptinspektion. Diese Prüfung muss alle 12 Monate spätestens stattfinden. Bei jedem einzelnen Spielplatz in Deutschland, also auch bei euch vor Ort. Worauf es bei dieser jährlichen Prüfung ankommt, erzählt Katrin Bartel hier.
Und diese Jahreshauptinspektion, die kann man so ein bisschen vergleichen, wie man es kennt vom TÜV beim Auto. Da haben wir auch diese Hauptuntersuchung. Und das ist auf dem Spielplatz sehr ähnlich. Da wird das ganze Gerät im Endeffekt von oben bis unten geprüft. Also wie stabil ist es? Ist das Holz noch in Ordnung? Oder das Metall, ist das noch in Ordnung? Dann wird auch geguckt, ob es an den Seilen zu irgendwelchen Veränderungen durch Bewegung kam oder durch Holzabnutzung, dass sich da irgendein Maß verändert hat vielleicht. Oft sind es Mängel, die entstehen eben an Holzquerbalken bei Schaukeln, dass da durch Witterungseinflüsse Pilze dann drankommen an die Querbalken. Also teilweise muss man auch mal die Fundamente freilegen, beziehungsweise nicht die Fundamente unbedingt. Wichtig ist eigentlich der Übergangsbereich zwischen der Erdschicht und dem Freistehenden, also ich sag mal so 20 Zentimeter oberhalb und 20 Zentimeter unterhalb dieser Erdgleiche in etwa. Da mal besonders drauf zu gucken, vor allen Dingen auch auf die Frage, ist das Holz da noch sicher oder hat da ein Pilz schon alles auseinandergenommen? Sowas muss man halt auch dann immer mit überprüfen.
Sie haben ja eingangs auch gesagt, dass Sie auch neue Spielplätze, die neu gebaut sind, abnehmen. Worauf kommt es bei dieser Untersuchung an?
Also es gibt auch da die Vorschrift, dass alle Spielplätze, die neu oder alle Spielgeräte, die neu aufgebaut werden müssen, eine sogenannte Inspektion nach der Installation haben müssen. Also eine Erstabnahme heißt es so schön im Volksmund. Und da geht es darum, wie ist das Gerät aufgebaut? Weil der Hersteller, der baut das Gerät im Normalfall nach Norm. Kann natürlich auch mal passieren, dass da irgendwie sich ein Fehler eingeschlichen hat. Also überprüfen wir das natürlich auch, ob die Maße alle stimmen. Und es kann aber auch immer sein, dass der Hersteller zwar alles richtig vorgesehen hat, aber der Aufsteller irgendwie einen Dreher drin hatte bei irgendeinem Bauteil. Oder dass man das in der falschen Höhe eingebaut hat, das Gerät, oder den Fallschutz nicht entsprechend hoch genug aufgeschüttet hat. Die Geräte untereinander müssen auch bestimmte Abstände haben, je nachdem, was ich für ein Gerät habe. Es kommt auf die Art des Gerätes drauf an. Die Geräte an sich sind zu, ich würde mal sagen, 98% so aufgebaut, wie sie auch vom Hersteller vorgesehen waren mit den Maßen. Das passt meistens.
trotz dieser präzisen Vorgaben in der DIN-Norm ist es ja dann trotzdem so, dass man manchmal auf Spielplätze trifft, da werden Sie ja auch ein Lied von singen, wenn Sie Spielplätze kontrollieren, dass man plötzlich Geräte absperren muss oder dass Sie hinkommen und sagen, oh, die letzte Kontrolle ist schon 3 Jahre her, obwohl das eigentlich gar nicht erlaubt ist. Wie passt das denn zusammen?
Ja, das ist eine Schwierigkeit, die meistens an einem Ding hapert und das sind die finanziellen Mittel. Es wird immer mehr eingespart und dadurch bleibt bei der Gemeinde selber oft das Geld nicht so übrig, dass sie genug Personal einstellen können. Mhm. Und wenn ich 50 Spielplätze habe und habe nur 3 Leute, die Spielplätze prüfen können und gleichzeitig die Reparaturen machen müssen, die schaffen keine 20 Spielplätze am Tag. Oder wenn sie die schaffen, dann ist das wirklich, ich fahre mit dem Auto dahin, werfe aus dem Auto mal einen Blick auf den Spielplatz und fahre weiter. Ja. Dann können sie vielleicht so 15 Spielplätze, je nachdem wie eng die beieinander liegen, schaffen. Das ist aber nicht der Sinn der Prüfung. Auch die visuelle Prüfung sollte auf dem Platz stattfinden und nicht vom Auto aus. Mhm. Und gerade die vierteljährliche bringt überhaupt nichts aus dem Auto raus, weil wir keine Standsicherheit prüfen können. Mhm. Und da fängt es schon an, wenn diejenigen dann zu viel aufgebürdet kriegen, weil einfach nicht genug Geld ist, um noch 2 Personen mehr einzustellen, dann werden irgendwo die Sachen leider auf Dauer vernachlässigt. Es ist den Menschen zwar klar, dass wir Kinder haben, es ist ihnen auch klar, dass wir Spielplätze brauchen. Das ist ja auch gesetzlich geregelt, wo wie Spielplätze stehen müssen, in welchen Umkreisen und so weiter. Aber dass das dann auch finanziell für den Unterhalt einen gewissen Preis braucht, das ist in den Köpfen noch nicht so wirklich vorhanden.
Ja, das war Folge 7 unseres Podcasts Spielplatzzeit. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet die ein oder andere Erkenntnis mitnehmen. Ich merke mir für heute, dass durch die Spielplatznorm und die damit verbundenen Regularien unsere Spielplätze grundsätzlich sicher sind. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich habe aber auch erfahren, dass nicht überall gleichermaßen die Vorschriften eingehalten werden. Und deshalb sollten wir selbst aktiv sein, das heißt den Spielplatz vorher checken und offensichtliche Gefahren melden. Und ganz wichtig, die Kinder bitte nicht auf Klettergeräte hochheben. Wenn es auf eurem Spielplatz an altersgerechten Spielgeräten mangelt, sucht euch lieber einen anderen Spielplatz raus. Das geht zum Beispiel auch auf spielplatztreff.de. Und jetzt schickt mir gerne euer Feedback zu dieser Folge oder Fragen an spielplatztreff@podcast.de und abonniert schnell noch den Podcast, damit wir uns zur nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, viel Spaß!